Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Wir haben ja heute ein Fußballthema. Ich freue mich, dass wir da eine feine Runde gewinnen konnten als Besucher, dass Sie da gekommen sind. Meine Einladung an Sie alle. Für uns ist es irgendwie ein bisschen eigenartig, wenn wir in so viele leere erste Reihen und zweite Reihen reinsprechen. Vielleicht, wenn Sie ein bisschen nach vorne rücken, dann ist er zum Gespräch viel, viel interessanter. Also gutes Beispiel, bitte gerne nach. Genau, genau.
Vielleicht kannst du noch mehr öffnen dann, wenn Sie sitzen. Ja, fürs Fernsehen.
Aber die erste Reihe ist dann trotzdem ein bisschen unbeliebt.
Ja.
Okay. Also herzlich willkommen zu unserem Abend, wo wir uns mit dem Monster auf dem grünen Rasen beschäftigen werden. Worum es dabei geht, werden wir dann noch näher erläutern. Vorneweg, wie immer, ein paar organisatorische Infos. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Stadt Linz und beim Land Oberösterreich und auch beim Verein Freunde des Kepler-Salons. Mit deren Unterstützung ist es möglich, den Kepler-Salon bei freiem Eintritt zu gestalten. Ja, herzlichen Dank dafür und auch die Einladung, über die Freunde des Kepler-Salons, über diesen Verein, selbst dann mit beizutragen, dass das auch weiterhin so sein wird. Würden wir uns sehr freuen. Sie können sich jederzeit an der Bar was zu trinken holen. Und wie immer ist es so, dass ja die Veranstaltung aufgezeichnet wird, einerseits heute von DorfTV, aber auch natürlich von Kepler-Salon selbst. Darum, wenn wir dann ins Gespräch kommen, meine Bitte, geben Sie mal ein kurzes Zeichen mit der Hand, dass wir einerseits ein bisschen eine Reihenfolge reinbekommen, aber andererseits, Sie bekommen dann auch ein Mikrofon, weil sonst haben wir auf die Aufnahmen immer nur die Antworten und das sind ziemlich unangenehme Lücken und es fehlt auch völlig der Zusammenhang. Also keine Scheu vor dem Mikrofon ist ganz unproblematisch, wenn man es einmal die ersten drei Wörter gesagt hat, ist normal. Okay, mein Name ist Barbara Kremmer und ich freue mich sehr, dass ich den mittlerweile dritten oder vierten Salon, glaube ich,
mit der vierte.
Martin Wassermeier gestalten darf. Finde ich wunderbar. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler von seiner Ausbildung her. Er arbeitet als Publizist im Kultur- und im Medienbereich und ist Politikjournalist, ist der Stachel im Fleisch der Politik. Hat da einige Sendungen auf DorfTV, auf Radio Froh, hat aber auch einige Diskursreihen, die er startet, die er betreibt, die er betreut, also sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Was in diesem Zusammenhang auch wichtig und interessant ist, er hat von 2011 bis 2014 in Kamerun und Ruanda gelebt, daher auch der Afrika-Bezug, und er ist Fußballfan. Und mit dem heutigen Abend, mit dem heutigen Thema vereint er ganz viele seiner Interessen. Nehme ich mal an.
Ja, ich versuch's mal.
Genau. Ja, worum geht's heute? Es ist genau ein Monat, dass die Fußball-WM eröffnet wird in Moskau mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Und ja, Fußball und die Fußball-WM, das vereint schon die ganze Welt. Da werden wieder Millionen von Menschen vor den Fernsehern sitzen, mitfiebern, mittrauern, ja, bewegt werden in jeder Art und Weise. Und das finde ich sehr schön am Fußball, dass wirklich ja, fast die ganze Welt da mit dabei ist und ja, dass es ein gemeinsames Ereignis ist. Und auch wenn man in die Ligen und in die Vereine schaut, dann sieht man, dass Fußball sehr international ist. Da spielen Afrikaner, Europäer, Südamerikaner gemeinsam am Platz. Ist ein wichtiges und schönes Zeichen, denke ich. Wo es das Licht gibt, gibt es auch immer den Schatten. Und einer dieser oder mehrere dieser Schattenseiten wollen wir uns heute Abend widmen, oder möchtest du dich vor allem widmen, drum eben dieses Monster auf dem grünen Rasen. Was sind denn so die Schattenseiten von diesem Showbetrieb, der ja mittlerweile auch wirtschaftlich ein wesentlicher Faktor geworden ist? Ich habe da nur eine Studie gefunden von McKinsey, die ich sehr beeindruckend gefunden habe. Im deutschen Profifußball ist die Wertschöpfung zwischen 2008 und 2014, also in 6 Jahren, um 55% gestiegen. Das ist damit ist er zehnmal so schnell gewachsen wie die deutsche Industrie. Also das ist schon ein enormer Faktor. Ja, und
eben, wo es viel Geld zu verdienen gibt, gibt es auch immer wieder Leute, die wollen daran partizipieren und nicht immer nur auf ganz ethisch korrekte Art und Weise. Und einer dieser Art wollen wir uns eben heute nähern. Es gibt ja eben gerade die Fußball, werden wir jetzt wieder befeuern, den Traum vieler junger Burschen vor allem, aber auch Mädchen mittlerweile, Gott sei Dank, die davon träumen, auch selbst mal dieser Star zu sein, der da mitspielt. Und diese Menschen, diese jungen Burschen, Mädchen, gibt es natürlich auch in Afrika. Und da hat sich ein Geschäftszweig entwickelt, der nicht immer nur Positives bringt. Und darüber willst du uns jetzt mehr erzählen, bitte Martin.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von mir einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen an diesem Montag im Kepler-Salon. Ja, es ist tatsächlich so, es ist nicht mein erster Vortrag, nicht meine erste Begegnung mit dem Publikum im Kepler-Salon, sondern bereits der fünfte. Wir haben tatsächlich heute schon den vierten Abend gemeinsam. Daher auch an dich ein großes Dankeschön und natürlich auch an den Kepler-Salon, der sich mir, also vor allem auch durch den Norbert und die Martina, mir sich immer sehr offen erweisen, wenn ich mal einen Ideenvorschlag bringe. Und das verdient auf alle Fälle auch mal Anerkennung. Die Barbara hat schon gesagt, genau heute, in einem Monat, am 14. Juni, ist der Anpfiff zur diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und nachdem ich, auch das ist ja schon in Ihren Einführungsworten durchgeklungen, ich ein durchaus begeisterungsfähiger Fußballfan bin, um es mal so zu bezeichnen, ist das natürlich so, dass ich auch schon in einer gewissen Hinsicht dem Ereignis diesen vier Wochen bis zum 15. Juli, dem Finale, entgegenfiebere. Ich habe auch, darf ich gestehen, mir schon die billigsten Fußball-WM-Magazine gekauft, habe mir schon einen übergroß dimensionierten Spielplan im Studio von DorfTV über meinen Schreibtisch gehängt. Also soweit mal meine Vorbereitungen. Und darf aber auch gleich vorweg schicken, dass ich dennoch, und das ist auch wichtig für die anschließende Diskussion, mich keinesfalls als ein Fußballexperte bezeichnen möchte, sondern ich bin einfach jemand, der Fußball unglaublich spannend findet, nicht nur aufgrund sozusagen auf der Sport, sondern mit Fußball verbindet sich für mich sehr, sehr viel an Erinnerung, weit zurückreichend auch in meine eigene Kindheit. Meine erste Fußball-WM war 1978, die in Argentinien. Das waren meine ersten Pickel-Alben. Das waren meine ersten spannenden Momente. Damals natürlich das Spiel Deutschland-Österreich in Córdoba mit dem österreichischen Sieg und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht ausführen, aber das ist natürlich viel auch an Nostalgie und Erinnerung für mich selber. Und das ist auch der Grund, warum ich mir wünsche, dass an dem heutigen Abend, am Ende dieses Abends auch diese Faszination und auch diese Leidenschaft in gewisser Hinsicht auch erhalten bleibt. Ja. Nichtsdestotrotz, Fußball ist für mich, der ich mich sehr, sehr viel mit Politik, Gesellschaft, Medien kritisch beschäftige, ein sehr, sehr aufschlussreiches Anschauungsbeispiel. Wie ein Spiegelbild unserer Welt, deshalb auch mein Zugang dazu, dass ich immer wieder auch versuche, meine eigene Leidenschaft, das Mitfiebern auszugleichen oder gerne auch zu konterkarieren mit einer kritischen Auseinandersetzung, mit all dem, was sich mit dem Fußball verbindet. Und auch das hat die Barbara schon anklingen lassen. Der Hintergrund, warum und wie ich auf den Titel des heutigen Abends gekommen bin, hat tatsächlich etwas zu tun mit meiner ja auch schon wieder etwas weiter zurückliegenden Nähe zu Kamerun, wo ich aus privaten, halbprofessionellen, beruflichen Gründen gelebt habe und ich in Kamerun die Möglichkeit hatte, sozusagen mein fußballerisches Interesse, meine Neugierde auch tatsächlich dahingehend ausleben zu können, dass ich dort über Familienbezüge, Freunde, die ich kennenlernen durfte, auch die Möglichkeit hatte, etwa mit einem Roger Miller zusammenzutreffen, der dort wie ein Halbgott lebt, in einem Palast, der ihm vom Präsidenten Kameruns zur Verfügung gestellt wird. Ich habe dort die Möglichkeit gehabt, mit einem ehemaligen Mitglied des kamerunischen Nationalteams tatsächlich eine Freundschaft zu schließen, mit Dagobert Dank in Obala, einem Ort, wo er mittlerweile in einer schrecklichen Misere lebt. Und über diese Verbindungen habe ich die Möglichkeit erhalten, auch mit einem Mann etwas später zusammenzutreffen oder zusammentreffen zu können, der ebenfalls später dann in den späteren 90er Jahren ebenfalls Mitglied war der kamerunischen Nationalmannschaft, nämlich mit Jean-Claude Boumin. Wer ist Jean-Claude Boumin? Ich gehe jetzt auf seine fußballerische Karriere gar nicht näher ein. Er hat Bekanntheit erlangt in Paris, in Frankreich, weil er eine Organisation ins Leben gerufen hat, Foot Solidaire, die sich genau einer großen und wichtigen Aufgabe verschrieben hat, nämlich Jugendlichen, die unter Vortäuschung falscher Hoffnungen, falscher Versprechungen aus Afrika vom afrikanischen Kontinent nach Europa gelockt werden, hier natürlich insbesondere im frankophonen Bereich, Paris, Frankreich, Belgien, um die dort sozusagen, nachdem sie sozusagen fast verelendet wären, auf der Straße aufzufangen und ihnen eine Unterstützung zuteil werden zu lassen, um ihnen neue Hoffnungen zu geben, um zu versuchen, sie aus der Illegalität herauszuführen. Und so ist es mir gelungen, im Oktober 2010 tatsächlich mit Jean-Claude Boumin in Paris zusammenzutreffen, um ein größeres Interview mit ihm zu machen für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, das sicherlich viele hier kennen. Und wo ich in ihm nicht nur eine interessante Persönlichkeit kennenlernen durfte, sondern auch einen unglaublichen Reichtum an so afrikanischen Wortmustern, Beschreibungen, sehr bildhaft. Und so wie ich auch immer wieder gehört habe in Kamerun, welcher Moskito hat dich denn gestochen, hat eben er diesen Begriff geprägt für mich, wenn er sich kritisch über die Fußballentwicklung, vor allem die kommerzielle Fußballentwicklung gesprochen hat, dass er das bezeichnet hat als ein Monster auf dem grünen Rasen. Also auch da wieder sehr stark metaphorisch. Das ist eine Bildsprache, die ja jetzt uns nicht so geläufig ist, aber deshalb auch der Titel heute, weil das schon sehr, sehr viel zu erkennen gibt. Ganz kurz, wie das dann weitergegangen ist, auch das spielt eine wesentliche Rolle in der heute kritischen Betrachtung auf etwa die Fußball-Weltmeisterschaft, die uns dann ab 14. Juni bevorsteht, aber mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Implikationen des Fußballs ganz allgemein. Jean-Claude Boumin hat mir nicht nur ein sehr aufschlussreiches Interview gegeben, auf dessen Inhalte ich vielleicht später noch eingehen kann oder sicherlich auch werde, sondern er hat mir auch ermöglicht, dass ich in derselben Woche in Paris in einem Kaffeehaus einen jungen Ivora kennenlernen durfte, der damals knapp 18 Jahre war. Das war eine sehr schwierige Sache, mit dem zusammenzutreffen, weil das musste über drei Ecken und viele Umwege arrangiert werden. Der junge Mann war wahnsinnig verschüchtert, sehr verstört. Ich durfte seinen wahren Namen nicht erfahren. Ich durfte kein Foto von ihm machen, aber wir sind tatsächlich zusammen getroffen. Und er hat mir damals erzählt, und ich hatte damit die Möglichkeit, zum allerersten Mal sozusagen ganz unmittelbar auch diese Geschichte zu erfahren. Er hat mir damals erzählt, dass er noch vor zwei Jahren in einem Jugendcup-Finale in Abidjan, also der Hauptstadt der Elfenbeinküste, erfolgreich gespielt hat, mit der großen Begeisterung der Jugendlichen auf afrikanischen Fußballfeldern. Und plötzlich, wenige Minuten nachdem das Spiel abgepfiffen war, ein weißer Mann am Spielfeldrand stand und ihn angesprochen hat. Er hat gesagt, wow, du bist mir aufgefallen, du bist toll, du kannst viel, du hast unglaubliche spielerische Fertigkeiten, ich bring dich nach Europa. Und damit hat die weitere Geschichte ihren Auftakt genommen. Natürlich war der hellauf begeistert, da ging es ihm wie Tausenden, Zehntausenden anderen Jugendlichen in Afrika, die sich natürlich stark geprägt durch die Medien, also die Champions League können sie in jedem afrikanischen Land, in jedem Dorf sehen, wird dort mit größter Begeisterung aufgenommen, dort ist eine riesengroße Hoffnungs- und Illusionsproduktion, alle wollen in die Fußstapfen eines, ich weiß nicht, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Natürlich war der ganz, ganz schnell anfällig für diese verheißungsvollen Worte, hat dann tatsächlich diesen, wie sich herausgestellt hat, französischen Spielervermittler mit nach Hause genommen, hat dann auch seinen Eltern und der Großfamilie alles Mögliche versprochen und die Eltern konnten das finanziell alleine gar nicht aufbringen. Er hat sozusagen die Onkeln und Tanten dazu benötigt. Benötigt wurden 1.200 Euro für das Ticket und den Aufenthalt und die Vermittlung an einen französischen Verein. Der junge Mann, ich habe ihn dann Maxime genannt, ist tatsächlich in Paris gelandet mit seinem Spielervermittler in einem kleinen Hotel in der Nähe des Pariser Gare du Nord. Der Vermittler hat zu ihm gesagt, wir haben hier dieses Zimmer gemeinsam für uns. Du wartest jetzt hier mal. Ich habe die Unterlagen fix fertig vorbereitet. Es geht nur noch darum, dass ich bin mit zwei Vereinen im Gespräch, zu dem einen und zum anderen gehe. Ich kriege die Unterschrift und der Vertrag ist gültig. Hat sich von ihm verabschiedet. Der junge Ivora ist im Hotelzimmer alleine, wartet. Und muss dann feststellen, dass er nach Ablauf genau von 7 Tagen nach einer Woche von einem Mitarbeiter des Hotels vor die Türe gesetzt wird. Den Spielervermittler hat er in seinem Leben nie mehr wiedergesehen. Das war die Geschichte, die er mir erzählt hat. Und das hat mich natürlich zwangsläufig schon sehr nachdenklich gestimmt. Vor allem, als ich dann auch bei meinen weiteren Recherchen erfahren habe, dass das ja überhaupt kein Einzelfall ist. Es gibt viele tausende andere, sehr stark natürlich in Frankreich, Belgien, aber auch das habe ich erfahren, dass viele dieser Vermittlungsfälle vor allem auch Richtung Osteuropa sehr stark nachgefragt werden, Rumänien, Ukraine und andere. Damit war das Feld auch für mich meiner kritischen Beschäftigung geöffnet und damit bin ich natürlich bei dem Punkt, wo das Monster für mich immer plastischer und greifbarer wird. Dabei geht es nicht nur um die Phänomene eines modernen Sklavenmarkts. Es geht um noch viel mehr. So wie es auch Jean-Claude Boumin im Gespräch zu mir gesagt hat, weißt du Martin, was wir hier heute vorfinden im vor allem auch europäischen Fußball, ist ein riesengroßes Monster eines Showbetriebs. Das ist ein gigantischer industrieller Komplex, der letztendlich immer neue Nahrung braucht. Das Monster will fressen, das Monster will sozusagen immer mehr verzehren und kennt mittlerweile überhaupt keine Skrupel mehr, vor allem auch gegenüber dem Individuum, dem Menschenleben. Ja, und das ist auch die dramatische Konsequenz, dass letztendlich selbst eine Organisation wie Food Solidaire letztendlich auch gar nicht alle Fälle auffangen kann und auch gar nicht damit alle Fälle lösen kann. Was mir in Erinnerung geblieben ist, war vor allem aber auch der Appell, auch aus dem Gespräch heraus, wir wollen nicht unterstützen, dass diese Jugendlichen aus der Elfenbeinküste, Kamerun, Guinea, dass die dann einfach, nachdem sie vor dem Elend in den Straßen bewahrt werden konnten, dass sie dann einfach per Abschiebung wieder nach Hause geschickt werden. Nein, wir wollen, und deshalb haben sie auch mit vielen Rechtsanwälten gearbeitet, wir wollen eigentlich ermöglichen, dass sie auch hier bleiben können und dennoch, sei es auch ganz im Kleinen, ihre Hoffnungen, Träume, Illusionen ein Stück weit verwirklichen können. Wen das Thema grundsätzlich weiter interessiert, darf ich darauf hinweisen, dass es dazu 2 Bücher gibt, die genau diese Thematik punktgenau aufgegriffen haben. Das eine ist schon etwas älter, geht in das Jahr 2011 zurück, ist ein Buch, das interessanterweise eine Leichtathletin, eine ehemalige Leichtathletin geschrieben hat, die Maryse Evanger-Epée, Negrier du Foot heißt das im Original, die Sklavenhändler des Fußballs. Ich weiß noch nicht, ob das schon in deutscher Sprache vorliegt. Es ist auf jeden Fall in Englisch. Und wenige Jahre später, 2015, hat ein Brite, Ed Hawkins, sozusagen nochmal eins draufgesetzt. Das habe ich auch ganz aktuell bei meinen Recherchen gefunden. Das heißt The Lost Boys Inside Football's Slave Trade. Dieser milliardenschwere industrielle Komplex, den ich hier quasi anhand eines dieser Ausformungen oder der Auswüchse eines modernen Sklavenmarkts kurz beschrieben hat, geht natürlich weit darüber hinaus. Was auch in dem Gespräch mit Jean-Claude Baumin letztendlich deutlich wurde, ist, dass der Fußball, so wie wir ihn erleben, wenn wir den Fernseher einschalten, so wie er uns vorgeführt wird, sehr ausschließlich der kapitalistischen Verwertungslogik folgt. Das ist ganz entscheidend, weil damit natürlich klar ist, dass hier das Geld, wenn man so will, der Dämon Geld regiert, und damit sind wir natürlich schon mal ganz, ganz schnell, wie das dann auch gerne bezeichnet wird, in den Dunkelkammern des Fußballs, vor allem auch des Profifußballs. Und das Dankenswerte ist, muss man wirklich auch anerkennen, dass das, was wir heute wissen, wiederum auch auf sehr, sehr couragierten und engagierten Enthüllungsjournalismus zurückzuführen ist. Investigative Arbeit, die vor einigen Jahren ja letztendlich auch weltweit Berühmtheit erlangt hat, sozusagen in Anlehnung an WikiLeaks, genannt Football Leaks. Das ist nichts anderes als die Veröffentlichung eines enormen Datensatzes von 18,6 Millionen Dokumenten, die damals letztendlich dem deutschen Wochenmagazin Der Spiegel zugespielt wurde, und dieser wiederum hatte sozusagen als Teil oder Mitglied des Recherchenetzwerks European Investigative Collaborations mit vielen, vielen medialen Partnern geteilt hat, hier in Österreich unter anderem auch mit der Wiener Stadt- und Wochenzeitung Der Falter. Und da wird interessant, dass letztendlich der Beweggrund dieser Enthüllungen, dieser Veröffentlichungen, dieser Informationen eines ganz klassischen Whistleblowers genau aus der Wut, aus dem Zorn angetrieben wurde, der letztendlich mittlerweile sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt bewegt, die eigentlich sich für Fußball begeistern wollen, die tatsächlich den Fußball noch in seiner puren, reinen Form, um das mal so zu bezeichnen, eigentlich erleben wollen, und dann letztendlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Fußball heutzutage schon längst ein sehr, sehr großes Profitgeschäft des schmutzigen Geldes geworden ist, das letztendlich den Fußball, so wie wir ihn letztendlich auch in diesen großen Dimensionen erleben, anzieht und auch antreibt. Der Informant, auf den das Ganze zurückzuführen ist, ist ein bis heute namentlich nicht bekannter Portugiese, der mittlerweile derartigen Drohungen und Verfolgungen ausgesetzt ist. Also er wurde quasi selber vom Jäger zum Gejagten, dass er Portugal verlassen musste. Er ist ständig an neuen Wohnsitzen, vor allem in Osteuropa unterwegs. Und dass wir das alles wissen, ist zurückzuführen auf ein Autorenduo, die auf dieser Basis dieser Dokumente von Football Leaks auch ein Buch geschrieben haben. Das Buch, das den Namen trägt, Football Leaks, jetzt muss ich nochmal genau nachschauen, dass ich da nichts Falsches sage, Football Leaks, das ist ein relativ umfangreiches Buch, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball. Die beiden Autoren heißen Raphael Buschmann und Michael Wulzinger, und sie nennen auch in dieser Arbeit ihren Informanten nur John, worin letztendlich sehr, sehr viele Dimensionen dieser Problematik angesprochen werden. Das beginnt, und damit greife ich mal einen Aspekt heraus, um Ihnen auch ein bisschen sozusagen einen Eindruck zu vermitteln von den tatsächlichen Dimensionen dieses enormen Business und Geschäftes. Die Barbara hat ja schon davon erzählt, dass enorme Wachstumsraten alleine in der Wertschöpfung verzeichnet werden können. Da geht es zum Beispiel auch ganz allgemein um die Rolle der Berater im Fußballgeschäft, die ja keineswegs nur so auf eine Konsultationsrolle sich beschränken, sondern mittlerweile ganz entscheidende Strippenzieher im gesamten Fußball geworden sind und auch in der Vereinspolitik
Weltpolitik, aber sozusagen auch ganz über ganz Europa erstreckt, sich Macht und Einfluss an sich gerissen haben. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, dass das veranschaulicht. Also einer dieser auffallendsten Berater, Vermittler ist ein Italiener namens Mino Raiola, der zuallerletzt ganz massiv in die Kritik geraten ist, weil er beim Wechsel des französischen, unter anderem auch Nationalspielers, Paul Pogba von Juventus Turin zu Manchester United immerhin 49 Millionen Euro kassiert hat. 49 Millionen Euro alleine für die Vermittlung und das aber von allen Seiten. Von Juventus selbst aus Turin hat er 27 Millionen Euro gekriegt, von Manchester 19,4 und vom Spieler Paul Pogba auch nochmal 2,6 Millionen drauf. Das macht in Summe 49 Millionen Euro alleine für die Vermittlung, was natürlich schon die Frage berechtigt aufwirft, inwieweit das eigentlich an Obszönität nicht mehr zu überbieten ist. Ja, das sind schon Dimensionen, die sich eigentlich unserem Wahrnehmungsvermögen und auch sozusagen der Einordnung in was ist eigentlich mit unserem eigenen Leben und den Dimensionen von Geld, das uns zur Verfügung steht, was wir haben können, wie das eigentlich überhaupt noch alles zusammengeht. Eine Problematik, auch das werden wir bei der kommenden WM wieder sehr deutlich erleben, ist die Problematik der Ausrüsterfirmen. Wobei sich diese Geschichte mittlerweile beschränkt auf ein unglaubliches Match zwischen Adidas und Nike, das weit zurückreicht. Ich selber kann mich noch sehr, sehr lebhaft erinnern an das WM-Finale im Juli 1998, als Frankreich zum Erstaunen vieler über Brasilien gesiegt hat, was natürlich nicht nur die Franzosen hellauf begeistert hat, sondern auch die Firma Adidas, wo dann letztendlich dieser Triumph fast noch viel mehr gefeiert wurde, weil Nike damit zumindest bei diesem Finale in Schranken gewiesen werden konnte. Mit den Fußballschuhen hatte das Ergebnis selbst natürlich nichts zu tun, aber da sieht man natürlich schon mal, wie dann der Fußball auch für die gesamte Konzernwelt auch eine entscheidende Projektionsfläche geworden ist, um hier auch kompetitiv nochmal zu sagen, wer ist besser, wer nicht. Und das spinnt sich natürlich weiter, beschränkt sich keineswegs auf das Jahr 1998, sondern wird immer auch so weitergetrieben, dass wir heute vor dem Phänomen stehen, dass Ausrüsterfirmen wie eben die beiden genannten eigentlich ihr Hauptinteresse fast nur noch auf die wirklich großen, namhaften Topclubs richten, wie eben Real Madrid, Bayern München, Manchester United und noch viele andere mehr, was wiederum sehr, sehr fragliche Konsequenzen nach sich zieht, weil dann natürlich das gesamte, der Fußball, und der ja fußt und basiert auf einem Vereinsleben, immer weiter auseinanderdriftet und auseinandergetrieben wird zwischen jenen wenigen, die über enorme Summen verfügen und die anderen, die mittlerweile schon fast beiseite gelassen werden. Football Leagues zum Beispiel, das ist auch in dem Buch ausgewiesen, konnte nachweisen, das ist sehr interessant, auch zur Veranschaulichung, dass es einen Vertrag gibt zwischen Adidas und Real Madrid für die Jahre 2015 bis 2024, der besagt, dass Adidas den Königlichen in Madrid jedes Jahr 100 Millionen Euro zu überweisen hat. Nur um das auch ein bisschen auf eine österreichische Dimension herunterzubrechen, Red Bull Salzburg, auch ein viel gescholtener Verein, gekauft und eingerichtet, wenn man so will, also wirklich künstlich in der Retorte geschaffen von Didi Mateschitz. Red Bull verfügt in der österreichischen Bundesliga bei Weitem über das meiste Geld im Vergleich zu den anderen und dennoch der Rekordwert der Saison 2016, 2017 des Umsatzes beläuft sich auf 100 Millionen. Das ist sozusagen genau das, was Adidas einmal im Jahr Real Madrid überweist. durch das diese Dimensionen auch ein bisschen so hergestellt werden. Zeit ist okay? Ja. An dieser Stelle muss man wahrscheinlich auch ein bisschen in die jüngere Geschichte zurückgehen, und das legendäre, Ihnen allen ist das sicher ein Begriff, das legendäre Bosman-Urteil in Erinnerung rufen aus dem Dezember 1995, wo ein belgischer Fußballer, eben Bosman, durch Zwistigkeiten mit seinem Verein vor Gericht gegangen ist und erstritten hat, dass er eigentlich, nachdem sein Vertrag beendet war, doch frei wählen darf, wohin er wechselt, was ja bislang in der Fußballwelt überhaupt nicht möglich war. Und dieses Bosman-Urteil hat ihm selbst als Person nicht nur sozusagen in das totale Elend gestürzt, enorme Prozesskosten, bis hin, dass er natürlich auch in der Fußballwelt selbst dann übel beleumundet war. Es hat eine enorme Folgewirkung auf das gesamte Business des Fußballs gehabt, weil natürlich die Vereine fortan, die Großen wie auch die Kleinen, nicht mehr in der Lage waren oder nicht keine Möglichkeiten mehr hatten, automatisch Ablösebeträge, Ablösesummen zu verlangen, wenn ein Vertrag eines Spielers abgelaufen ist, was dazu geführt hat, dass die Vereine, wenn sie Spieler haben, die ihnen wichtig und teuer sind, natürlich auch Verträge anbieten, die weitaus größere Summen beinhalten, um die auf Dauer und länger am Verein selbst, am Club selbst zu halten und zu binden. Da ist natürlich ein enormer Markt entstanden. Das Ganze hat sich, was die Summen, die Preise betrifft, in einer unglaublichen Eskalation auch nach oben entwickelt. Und das ist natürlich etwas, was letztlich auch, und da komme ich wieder zum Eingang, Problem zurück, natürlich auch wieder die Nachfrage etwa an jungen Spielern aus dem afrikanischen Kontinent stark befördert hat, weil man natürlich sagt, okay, wenn die europäischen Spieler irgendwann einmal zu teuer werden und das irgendwie so nicht mehr funktioniert wie früher, dann müssen wir eben auf Importe zurückgreifen, und damit wird dann dieses ganze Geschäft der Spielevermittler erst recht befeuert, beflügelt und hochgekurbelt. Ich kann Ihnen übrigens erzählen, als ich damals diesen Artikel im Palestra veröffentlicht habe und dann auch weitere geschrieben habe, ich war ja beim Palestra, zumindest hatte ich eine Visitenkarte, immerhin offizieller Zentralafrika-Korrespondent des österreichischen Fußballmagazins Palestra, habe einige Artikel über afrikanischen Fußball geschrieben, hat sich eines Tages ein selbsternannter Spielevermittler bei mir gemeldet, hat mir eine E-Mail geschrieben, der hat mich recherchiert, gegoogelt und hat mich gefunden und war der Meinung, ich könne ihm doch sicherlich helfen, junge afrikanische Spieler sozusagen über ihn weiter zu vermitteln. Und ich würde dann auch an den Erträgen, an den Gewinnen ein bisschen mitschneiden dürfen. Ich muss gestehen, ich habe es abgelehnt.
Danke.
Ich hab's abgelehnt. Aber vor allem aus dem Grund, weil ich damals Besseres zu tun hatte. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man nach Afrika, auch nach Kamerun wechselt, in den Norden etwa des Landes, in eine der ärmsten Regionen der Welt, und da muss man sich um andere Dinge kümmern, beziehungsweise hat man andere Aufmerksamkeiten. Aber nichtsdestotrotz, dieses Problem der Spielervermittlung ist seit Jahr und Tag ein Thema. Die FIFA, das sei ihr zugestanden, hat das natürlich schon irgendwann erkannt. Da war viel auch an politischer Arbeit erforderlich, um die FIFA dazu zu bringen. Es wurde dann im Jahr 2010 ein internationales Abgleichssystem geschaffen, dass alle Vereine Europas und darüber hinaus aufgerufen sind, wenn junge Spieler von auswärts sozusagen im Verein aufgenommen werden, dass es entsprechende Aufzeichnungen gibt, dass sozusagen gerade auch bei den afrikanischen Jungs genaue Aufzeichnungen ihrer Wege und Verläufe zur Verfügung stehen, was dann aber wieder in Frage gestellt wurde, schon 5 Jahre später. Da sind vielleicht manche im Raum, die sich besser dazu auskennen, die FIFA ja letztendlich diese Lizenzierungsregelung wieder aufgehoben hat. Das heißt, das Ganze wurde jetzt viel freier gestaltet. Spielervermittler können wesentlich unabhängiger, wer auch immer sie sind, auf die Bühne treten und sich selber anbieten. Ist tatsächlich eine Problematik, ohne da jetzt in alle Details einzugehen, weil früher, also bis 2015, gab es ein sogenanntes Lizenzierungsverfahren. Das heißt, diejenigen, die mit diesem Agent, mit dieser Agent-License ausgestattet waren, hatten zumindest ein Lizenzierungsverfahren durchlaufen müssen, wo sie Mindeststandards in dem ganzen Geschäft nachweisen mussten. Und das ist mittlerweile hinfällig. Ja, die Zeit schreitet voran. Ich vermute mal, dass wir in 20.15 Uhr wahrscheinlich dann zur Publikumsrunde übergehen. Bisschen früher. Dann mache ich hier mal langsam die Kurve zum Ende meines Eingangsstatements. Es gibt noch ganze Menge dazu zu sagen. Was der eigentliche Punkt ist, was dann sozusagen auch diese hauptsächliche Intention des heutigen Abends ist, das ist gerade die eigene Leidenschaft für den Fußball zu nutzen und das eigentlich auch als eine selbstverständliche Verantwortung zu sehen, dass man auf die Produktionsbedingungen ganz genau achtet. Das tun wir mittlerweile ja auch in vielen anderen Bereichen. Wenn wir heute Klamotten kaufen, haben wir auch ein kritisches Auge darauf, woher kommen sie, unter welchen Bedingungen wurde es produziert, Kinderarbeit, wie wurden sie entlohnt, welche Arbeitsbedingungen und so weiter. Also Mindeststandards zu beachten, und interessanterweise wird das im Fußball viel zu oft, viel zu sehr unter den Teppich gekehrt, beziehungsweise überhaupt nicht auf das eigene Radar genommen. Dass das, was uns heute vorgeführt wird, als Fußball einerseits ein schönes Spiel ist, das uns begeistert, das uns Emotionen entlockt, wo wir jubeln und trauern können, was auch immer, aber gleichzeitig eine große Maschinerie dahinter steckt, dass dahinter unglaubliche Geldinteressen stehen, die letztendlich nur auf den Profit und auf die Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und den Menschen eigentlich völlig hintanstellen, beziehungsweise eigentlich in letzter Konsequenz sogar bereit sind, diesen zu opfern. Auffallend ist, dass gerade auch in den letzten Jahren kritische Stimmen immer häufiger werden. Das sind jetzt nicht nur Studentinnen und Studenten in soziologischen oder sportwissenschaftlichen Studien, die Abschlussarbeiten dazu schreiben. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, das ist aber nur ein Beispiel unter vielen, dass der älteste Bruder von den beiden Boatengs, die ja auch in Nationalteams spielen oder gespielt haben, letztendlich seine eigenen Brüder über die Bild-Zeitung warnen muss, dass sie sich sozusagen bewusster machen müssen, wie dreckig das ganze Geschäft ist, dem sie sich verpflichtet und in das sie sich eingelassen haben, dass er sie auffordert, wirklich auch darüber nachzudenken, ihre Karriere wird bald oder hat schon ein Ende gefunden, dass dann letztendlich die bittere Realität folgen wird. Und das betrifft eben nicht nur viele, viele Jugendliche, die in ihren Träumen und Illusionen aus Afrika nach Europa sich regelrecht verschleppen lassen, sondern betrifft natürlich auch viele hier, die dann ihr dramatisches Ende nehmen. Und damit mache ich hier mal einen Punkt.
Dankeschön. Jetzt ist es Zeit, ins Gespräch zu kommen. Untereinander bitte ich um Gedanken, Beiträge, um Fragen natürlich auch. Also soll ein lebhafter Austausch werden. Es gibt da schon eine Fragestellung ganz vorneweg, möchte aber ich noch, bevor du dran bist, aber nimm schon mal. Wir haben ja da jetzt, also das Monster, das du skizziert hast, das hat ja viele Köpfe. Das ist mir so vorgekommen, und das ist auch nicht immer ganz klar, was ist der Kopf. Und da sind ja sehr viele drin verstrickt immer wieder. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu denen, die daher vermittelt werden, und da gibt es eigentlich gar keinen Verein und gar nichts, die haben nur einfach bezahlt und jetzt stehen sie da und ja, haben keine Aufenthaltsberechtigung und nichts, sind aber noch sehr, sehr jung. Gibt ja jetzt viele Fälle, die da schon dokumentiert sind. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen? Gibt es wen, der sich darum annimmt, der, und wo wirklich konkrete Maßnahmen sind, also wo man wirklich sagt, okay, da müssen wir was tun. Und wer ist das oder wer kann das sein?
Ich glaube, da ist genau zu differenzieren, vor allem auch, was die sehr unterschiedlichen Situationen der diversen Nationalstaaten, auch der Länder in der Europäischen Union betrifft. Österreich ist eine ganz andere Nummer natürlich als Frankreich, Belgien, vor allem auch mit ihrer Kolonialgeschichte im Hintergrund, wo es generell stärkeren Personenverkehr gibt, leichtere Bedingungen auch nach Europa zu kommen, sehr starke Nachfrage herrscht in den osteuropäischen Staaten, weil dort sowieso Oligarchen und Millionäre tun und lassen können, was sie wollen, die ja nicht nur Medien aufkaufen und also kritische Medien aufkaufen und dann sofort wieder schließen, um sozusagen die illiberalen Regime damit zu fördern, sondern natürlich auch Fußballvereine kaufen und das Drecksgeschäft also ganz bewusst wählen, weil das Teil ihrer gesamten Interessenstrategie ist. Ansonsten, ich habe schon angesprochen, hat sich die Situation ein bisschen verbessert, weil die FIFA die Problematik endlich wahr und zur Kenntnis genommen hat. Es ist natürlich auch ganz entscheidend, dass die Vereine selber darauf achten. Was dazugekommen ist, dass dürfen wir in diesem Zusammenhang natürlich nicht vergessen, ist ein signifikanter Anstieg der Flüchtlingsbewegung in ganz Europa in den Jahren 2014, 2015. Da haben es wir ja auch in Österreich sehr stark erlebt, wo natürlich dann diese Grenzen und diese Differenzierungen zunehmend fließend werden. Ich habe auch nachgelesen bei meinen Recherchen, dass das auch die Problematik sehr erschwert, dass unglaublich viele Jugendliche die Flucht ergriffen haben vom afrikanischen Kontinent nach Europa und dann hier irgendwo gestrandet sind, irgendwo sozusagen sich wiedergefunden haben und erklärt haben, naja, ich wurde von einem korrupten, betrügerischen Spielevermittler hierher gebracht. Ich bin sozusagen ein Sonderfall, mir wurde versprochen und so weiter, was dann letztendlich oft gar nicht nachgewiesen werden konnte. Das heißt, da greift die eine Problematik in die andere über, das allerdings vor dem Hintergrund einer sehr rassistischen Gesellschaft, die sagt, wir müssen eher mit Repression reagieren, anstatt zu sagen, lass uns jeden Fall genau anschauen. Da ist mir eben die Überlegung doch sehr schlüssig erschienen zu sagen, ja, wir wollen aber den Jugendlichen, die ja zu Hause tatsächlich keine Hoffnung haben, die keine Perspektive haben, dann doch irgendwie ermöglichen, dass sie hier mal zumindest für eine Zeit lang verweilen können, irgendwie schauen über Schulen, Schulvereine, Sportvereine, dass sie irgendwo Zugang finden zu dem Sport, nämlich Fußball, den sie so sehr lieben und mit dem sie so viele Hoffnungen und Träume verknüpft haben. Also da gibt es schon Ansätze. Eine Dramatik, die ich persönlich heute erst wieder die mir sehr bewusst geworden ist, das ist, dass dieses Geschäft, von dem wir hier sprechen, letztendlich so viele Fallstricke aufweist, dass sogar mittlerweile selbst die Organisation Foot Solidaire und damit auch Jean-Claude Bomin, der an und für sich immer gesagt hat und damit auch Bekanntheit erlangt hat, dass er Jugendlichen die Opfer dieses Sklavenmarkts, dieses Spielerhandels aus Afrika nach Frankreich, dass er immer sozusagen dafür auch Bewusstsein geschaffen hat, sich selber schuldig gemacht hat. Er hat dann selber irgendwann einmal die Grenze nicht mehr gesehen und hat dann selber Geld verlangt, um sozusagen zu bezahlen und also bezahlt zu werden und Leute hierher zu holen aufgrund seiner vielseitigen Kontakte und Netzwerke, um sie dann vermeintlich an Vereine zu vermitteln, was letztendlich nie eingelöst wurde.
Bitte.
Vielen Dank für den Vortrag. Mir hat dann noch interessiert, also beschreibst du im Grunde eine Kritik am Kapitalismus auch innerhalb des Fußballs, der lässt sich natürlich nicht ausnehmen, weil er ja Teil unserer Gesellschaften ist. Und normalerweise, wenn man sagt, man ist im Kapitalismus unterlegen, wo sich zwei Klassen gegenüberstehen, dann sagt man ja, wo wäre denn die Gewerkschaft? Jetzt beispielsweise im Fußball, gibt es denn da auch Bestrebungen? Weil das wäre ja dann die Gegenmaßnahme, wo man sich zur Wehr setzt, wo man sich organisiert, wo man sich kollektiv zusammensetzt und dann sagt, naja, okay, wir verdienen zwar die wenigen Spitzen verdienen da Millionen, aber eigentlich die große Masse fällt doch hinten über nach der Nadel, nach der Suche im Heuhaufen. Das wäre ja im Grunde eine Maßnahme, wo man den Regeln des Kapitalismus was entgegenzusetzen hat.
Ja, das ist völlig richtig. Wobei genau an dem Punkt anzumerken ist, dass es Kritik gibt, die genau sich entschieden und klar und deutlich gegen diese kapitalistische Verwertungslogik ausspricht. Das ist eine Artikulationsform, die in den Medien immer wieder auftaucht, allerdings als kriminelle Hooligans sehr oft verurteilt wird. Tatsächlich handelt es sich, und da gibt es auch in Österreich sehr vielseitige Anschauungsbeispiele, um eine Fankultur, die dann oftmals entweder sich selber als Ultras bezeichnen oder quasi als Ultras mit in der medialen Darstellung auch kriminalisiert werden sollen, die immer wieder ganz klare von Spiel zu Spiel, von Wochenende zu Wochenende auch immer wieder versuchen, sozusagen ihre Kritik, ihre massive Kritik an dieser Kommerzialisierung ganz massiv zum Ausdruck zu bringen. Da gibt es, beginnt bei Blau-Weiß Linz, das ist bei Rapid Wien, gibt viele andere Beispiele, auch in Österreich. Und im Laufe der vergangenen 24 Monate hat sicherlich die größte Manifestation an Kritik auch an dieser Kommerzialisierung gegeben beim deutschen Cup-Finale im Mai 2017. Als der DFB geglaubt hat, er muss in der Halbzeitpause vor 70.000 Zuschauern ausgerechnet Helene Fischer auftreten lassen. Ja. Helene Fischer, die normalerweise Stadien füllt, ist aufgetreten und wurde sozusagen ausgebuht wie noch nie oder kaum jemand vor ihr. Es wurde dann lange diskutiert, warum das so war. Manche haben gesagt, weil Helene Fischer, als Dortmund gegen Frankfurt gespielt hat, ausgerechnet mehr für Dortmund gestanden hat. Tatsächlich ist aber dann natürlich nachgewiesen worden, dass das genau diese Haltung war, auch der Fans. Sie haben so sehr die Schnauze voll von dieser ständigen Kommerzialisierung und haben dann entsprechendes Zeichen gesetzt. Und das hat auch dazu geführt, dass letztendlich der Deutsche Fußballbund von diesen Show-Einlagen in den Halbzeitpausen abgekehrt ist.
Da war noch die Frage mit den Gewerkschaften.
Ja. Oder? Ich kurz nachhaken, weil mir das jetzt ein bisschen unvollständig vorkommen ist. Die Fans sind ja jetzt nicht die Spieler. Also wenn ich sage, ich bin jetzt in der Industrie und bin bei der Föst, dann ist ja für mich die Gewerkschaft, wenn sich die Föster selbst organisieren und für ihre Sache einsetzen. Die Fans können das nicht für die Spieler machen.
Nein, aber ich habe die Fans jetzt deshalb so herausgestrichen, weil die Fans sind meines Erachtens das wichtigste Korrektiv. Die sind die, den Lärm erzeugen in den Stadien, das sind die, die letztendlich die Vereine tragen, das sind auch die, die letztendlich Konsumentinnen und Konsumenten sind in der großen Zahl. Ja? Und das liegt an ihnen zu sagen, wir machen bei dieser kommerziellen Merchandising-Logik oder was auch immer einfach nicht mehr mit.
Ja. Das heißt, diese Seite, dass die Spieler sich zusammentun und sagen, okay, wir schauen jetzt auf unsere eigenen Rechte, siehst weniger, als dass das eher von der Fanseite kommt, dieser Druck.
Naja, ich habe das Bosman-Urteil angesprochen. Seither ist sozusagen diese fußballerische Organisation, die gewerkschaftliche Züge trägt, sicher stärker geworden. Das ist klar erkennbar. Aber das zum Beispiel auch im Hinblick darauf, dass Fußballer zunehmend erstreiten können, das ist ganz, ganz wesentlich, dass sie, wenn es einen Konfliktfall gibt, wenn es einen Streitfall gibt, etwa mit dem dienstgebenden Verein, dass man vor ein ordentliches Gericht kommt und nicht irgendwie vor Vereinsschiedsgerichte.
Okay. Dankeschön, bitte.
Okay, also wir Monster auf dem grünen Rasen, also mit vielen Köpfen, wissen wir schon aus der Antike, schlage einen Kopf ab, wachsen zwei, drei Leiche nach. Ne? Und die Salzburger Dosenfirma hat ja in Afrika selber eine sogenannte Akademie.
In Ghana, ja.
Ist das jetzt, meine Frage, ist das jetzt Fair Trade oder ist das schon Sklavenhandel? Fangen die dort Sklaven schon ein und schicken es dann? Oder ist Fair Trade, wie du es in der Modezeit gesagt hast?
Also auf den ersten Blick klingt das verlockend, dass man denkt, wow, es gibt auch österreichische Unternehmen, die wollen auf Vielfalt setzen und im Sinne der Globalisierung quasi alle möglichen Erdteile berücksichtigen. Tatsächlich steckt ja genau dieses Profitkalkül dahinter. Ja, eine Akademie in Ghana zielt auf nichts anderes ab, als auf die Produktion von billigem Spielermaterial, die dann letztendlich hier in Europa unter Vertrag genommen werden können, so sie dann überhaupt einen ordentlichen Vertrag kriegen. Das Beispiel, ich bin ja da deshalb dankbar, Manfred, weil es mich auf ein anderes führt, zu einem anderen führt, das ja dann, jetzt müssen wir erst mal die WM in Russland abwarten, aber die dann in weiterer Folge uns alle noch viel, viel mehr beschäftigen wird. Das ist 2022 die WM in Katar. Manche lächeln schon, weil sie genau wissen, was damit gemeint ist. Das Ganze ist ja ein tragischer Treppenwitz der Geschichte. Katar wurde unter massiver Kritik zum Austragungsland 2022 ausgewählt, nicht zuletzt, weil gemunkelt wird, dass der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter entsprechende Kuverts unterm Tisch herübergereicht angenommen hat. Katar ist in der Fußballwelt, in der Fußballgeschichte völlig bedeutungslos. Das heißt, wenn man die Menschheitsgeschichte nimmt als Ganzes, wird Katar vielleicht 2022 nicht nur das erste Mal, sondern auch das einzige Mal an einer WM teilnehmen können, das als Gastgeberland. Ja. Die Kataris sind so schlau und haben oder verfügen über enorm viel Geld. Die sind schon ganz, ganz früh nach dieser Ernennung für den Austragungsort 2022 dazu übergegangen, sich in allererster Linie in Afrika zu engagieren. Wir haben zunächst begonnen, ein Ausbildungszentrum analog zu Red Bull in Ghana, in Accra, in Senegal einzurichten, das mittlerweile gar nicht mehr so bedeutungsvoll ist. Ich erkläre das dann auch gleich. Und haben bis letztes Jahr tatsächlich, ich habe da nachgelesen, 6.000 Scouts bezahlt, die auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ausgeschwärmt sind, um in diesem Zeitraum der letzten 2-3 Jahre, ich habe diese Zahlen nachgelesen, in Summe 4 Millionen 13-jährige junge Spieler beobachtet haben, analysiert haben und dann sozusagen nach einem Kriterienkatalog ausgewählt haben. Das sind praktisch, das waren tatsächlich jeweils eine 500.000 im halben Jahr. Ihrer Aufwand, die letztendlich dann zu einer gewissen Anzahl eingedampft wurden, die auch das ist sozusagen, war das Schlüsseljahr 2017, mittlerweile nach Katar selbst verbracht werden mussten, weil die Regeln vorschreiben, dass jemand in einem Land mindestens fünf Jahre ansässig sein muss, um letztendlich eine Spielerberechtigung bei der Fußball-WM zu erhalten. Gut. Es ist ein riesengroßes Geschäft gewesen. Die Kataris, auch das ist hochinteressant, haben sich damit nicht beschränkt, sondern die haben auch die Frechheit oder die Chuzpe besessen. Die haben in Belgien, in den ostbelgischen Ardennen, einen Verein aufgekauft, des Namens KAS. Eupen, ein Zweitligistenverein, der völlig bedeutungslos war. KAS steht für Königlich Allgemeine Sportverbindung, Eupen, in Flandern und auch da keine Kosten und Mühen gescheut, vor allem dann diese ausgewählten afrikanischen Jugendlichen dort einzusetzen, dort spielen zu lassen, mit Geld zu überschütten, haben einen deutschen Manager, haben einen deutschen Trainer, was auch immer, um letztendlich alles darauf vorzubereiten, dass die dann 2022 für Katar am Feld aufzulaufen. Ja. Die Kataris geben sich nicht damit zufrieden, auch das geht klar hervor aus ihren Absichtserklärungen, dass sie dann in der Vorrunde bereits ihren Abschied nehmen müssen. Ja. Die wollen was davon und das ist sozusagen eines der interessanteren Beispiele dafür, worum es da bei diesem Monster eigentlich auf dem grünen Rasen geht.
Bitte? Da möchte ich dann nochmal einhaken. Also da ist ja vor allem dann der Journalismus auch gefragt, der Sportjournalismus. Wie siehst du diesen Journalismus aktuell? Ist der in der Lage, bei dieser Unterhaltungsmaschinerie, wo sich teilweise auch deutsche Journalisten, wie Fans verhalten, wenn sie Interviews führen, wenn die deutsche Mannschaft da gewinnt, dann umarmen sie sich, statt kritische Fragen zu stellen, und dann in der Pause oder während die deutsche Mannschaft dann vielleicht aufläuft oder die Österreicher sind nicht dabei diesmal, aber dass die dann einen kritischen Bericht über das ganze System auch zeigen, ohne ja, wo sie eigentlich im Grunde ihr Unterhaltungsprodukt zerstören würden. Ich sehe das nicht so, dass das der Fall wäre. Auch im ORF ist das eher am Rande vielleicht einmal, jetzt sagen sie eine Dokumentation, aber währenddessen schwierig, oder?
Das Ganze ist ein bisschen zweischneidig, aber natürlich völlig berechtigt. Ich muss ja gestehen, ich kann dir jetzt gar nicht irgendwie so zuversichtlich im Hinblick auf den Journalismus eine Antwort geben, weil ich mittlerweile am Journalismus ganz allgemein ganz große Zweifel habe, vor allem an seiner Unabhängigkeit. Ja. Also das ist immer seltener, kritischen Journalismus anzutreffen, aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Was wiederum sehr interessant ist, und auch dafür habe ich mich jetzt im Vorfeld des heutigen Abends ein bisschen näher interessiert, ist die Sponsoring-Entwicklung für diese Fußball-WM 2018. Da fällt auf, dass beispielsweise noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien die FIFA Monate vor dem Anpfiff in Brasilien die Sponsoring-Pakete durch die Bank verkaufen konnte. Ja, das ist interessanterweise jetzt bei der Fußball-WM in Russland keineswegs der Fall. Ja, also das läuft alles darauf hinaus, dass man nicht auf das Volle gehen kann. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und auffallend ist auch, dass die FIFA, die haben das auch entsprechend gefeiert, ausgerechnet mit Yadea, das war mir gar nicht großartig ein Begriff, Yadea ist nichts anderes als ein chinesischer Motorroller, Hersteller, ja, der als Hauptsponsor gewinnen konnte für die Fußball-WM 2018 in Russland und sich natürlich die Frage stellt, was ist denn mit all den anderen, die es früher so gegeben hat, mit Sony und ich will jetzt nicht die Namen nennen, ja, die keineswegs mehr in dieses Geschäft einsteigen wollen. Und dazu gab es Untersuchungen und Befragungen und interessanterweise ziehen die sich zurück oder verweigern sogar, weil sie ein massives Problem sehen mit den beiden kommenden Veranstaltungsländern, nämlich mit Russland und dann noch viel stärker mit Katar. Sie sagen einerseits, dass die FIFA aufgrund der vielen Korruptionsvorfälle allein in den letzten 2-3 Jahren massiv an Reputation verloren hat. Das heißt, mit der FIFA, das ist sowieso eine gaunerhafte Truppe, da macht man nicht gern Geschäfte. Das andere, was aber noch viel schwerer wiegt, ist, kein Sponsor wünscht es, unglaublich viel Geld in ein Ereignis oder an einen Veranstaltungsort zu investieren, der dann vor allem medial permanent in der Kritik ist. Russland wird natürlich als Austragungsort seit geraumer Zeit massiv kritisiert und wird auch kritisch beäugt. Es hat ja seinen Grund, warum Russland weltweit auch von der Europäischen Union von Sanktionen belegt. Jetzt mag man dazu stehen, wie man will. Ja, ob das jetzt korrekt ist, ob das der österreichischen Wirtschaft gut tut oder nicht. Ja, es ist so, dass der Russland sozusagen schwere Völkerrechtsbrüche angelastet wird und deshalb Sanktionen verhängt wurden. Und die Wirtschaft folgt nach einer ganz anderen Logik, die sagt, das brauchen wir nicht, wir brauchen diese Diskussion nicht. Ja. Wir wollen nicht in ein Ereignis Geld stecken, enorme Summen von Geld stecken, das wo dann permanent in den Medien zu lesen ist, ja, Russland, Menschenrechtssituation dort, Totalitarismus, Putin als bitte? Ja, nicht nur das, ja, wobei das im Fußball bislang noch nicht die Rolle spielt wie in anderen Bereichen wie Leichtathletik oder weiß nicht Boxen, keine Ahnung. Also das ist ganz entscheidend und das kommt bei Katar noch viel dramatischer. Ja. Kein Mensch wird großartig Geld investieren, weil Katar, das wissen wir ja seit Jahr und Tag, also da sterben ja Menschen auf den Baustellen, die werden wie Sklaven behandelt, werden ausgebeutet, werden missbraucht. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, in Katar leben, glaube ich, insgesamt nur 300.000 ursprüngliche Kataris. Der Großteil des Landes wird bevölkert von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern aus allen Ländern dieser Welt, Philippinen, Indien, was auch immer. Die Menschenrechtssituation ist dort völlig irrelevant. Und deshalb auch, da steht natürlich in einem engen Zusammenhang, der signifikante Einstieg von chinesischen Unternehmen, gerade jetzt auch in dieses Business.
Okay, bitteschön.
Also was mir wichtig ist, die Verantwortung dorthin zu tun, also wer ist verantwortlich, wer soll sich engagieren, die Fans, die Journalisten. Es ist natürlich ein Gesamtpaket, aber ich meine, die FIFA war so, also sag einmal, im Verhältnis zu der Korruption, die dort rennt, relativ kurz in den Medien. Und ich würde mal meinen, durch diese Sponsoring, das Sie jetzt angesprochen haben, ja, es ist immer das Interessante, der Weg des Geldes. Wenn ich sage, ich habe wirklich ein schlechtes Image, so wie Sie viele Versicherungen jetzt aus Aktien der Tabakindustrie zurückziehen, weil sie damit nichts zu tun haben wollen, weil sie in Belgien bereits strafrechtlich verfolgt werden, die Tabakindustrie, ähnlich passiert es hoffentlich der FIFA, dass ich mich mit diesen Buben öffentlich nicht sehen lassen kann. Ja? Weil ehrlich gesagt, wenn ich zu einem Match gehe, ja, wenn ich bei jedem Ding, wo ich Freude dran habe, ja, nachher oder vorher oder währenddessen auf die Barrikaden gehen muss, ohne mich einfach entspannt an einem guten Match zu erfreuen, da werden wir bald einmal ein Problem kriegen mit der Lebensfreude. Und das erste Beispiel, ja, also da möchte ich auch klar auseinanderhalten, das war reine Schlepperei und Kriminalität, die 1200 Euro. Also das ist einfach strafrechtlich zu verfolgen, wenn man dieser Leute habhaft werden kann. Gegen Talente-Scouts, also da kann ich nichts sehen. Da muss ich halt dann Standards errichten. Wer soll die Standards errichten? Wieder die FIFA unter Druck. Weil wenn bei H&M die Leute nicht ordentlich zahlt werden, dort in den Produktionsstätten, steigen wir ihnen auch, Gott sei Dank, durch die Verbreitung des Internets und der sozialen Gruppen, steigen wir denen zu. Ja. Mhm. Also ich würde schon die Verantwortung ganz klar bei der FIFA sehen und sagen, okay, die muss medial wieder mal ins Rampenlicht gezogen werden.
Völlig einverstanden. Natürlich ist die FIFA der zentrale Körper, der dringend jetzt mal seinen eigenen inneren Reinigungsbedarf erledigen muss. Aber trotzdem, ich komme nochmal auf die Rolle von uns allen zu sprechen, weil es liegt natürlich auch an uns allen, wie wir uns verhalten. Da gibt es so viele tausende Möglichkeiten. Ich erinnere zum Beispiel einmal nur, ist mir selber schon passiert, dieses unglaublich populäre Public Viewing, das jetzt wieder kommen wird, das ja auch total konsequent und strikt gebrandet ist. Es ist immer wieder mal vorgekommen, wenn man auf eine offizielle Public Viewing Zone kommt, mit diesen riesengroßen Leinwänden und Screens, dass wenn man da mit einer Dose Bier, weiß ich nicht, von einem oberösterreichischen Brauerei daherkommt, die wird einem beim Eingang abgenommen, weil das ist strikt gebrandet, man darf dort nur Heineken-Bier trinken. Ja. Es sind ja auch bei der Fußball-WM, ich glaube 2010 in Südafrika, 4 Holländerinnen sogar kurz in Haft genommen worden, weil die einfach ein kässes T-Shirt getragen haben mit dem Titel eines niederländischen Brauunternehmens drauf. Also keine Ahnung. Ja. Darf nicht sein. Das darf auch schon gar nicht von der Kamera wahrgenommen werden. Da sind schon Leute in der Regie entlassen worden, wenn sie da sozusagen nachlässig waren und das nur 2 Sekunden zu sehen war. Also das ist alles so dermaßen sozusagen facettenreich, dass ich glaube, auch wir, die wir gerne Fußball schauen, und da kann man durchaus auch den sogenannten Ultras auch immer ein bisschen mehr Solidarität auch angedeihen lassen, dass man sagt, okay, wir sehen da ein Problem und lass uns doch bitte alle daran mitwirken. Ja? Das beginnt in der Diskussion um einen Stadionbau bis hin natürlich auch in der medialen Darstellung. Natürlich müssen wir fordern mehr kritische Auseinandersetzung in den Medien. Ja, das ist ja, ich gebe dir ja völlig und unumwunden recht, dass es ja auffallend ist, in welche Begeisterungsstürme viele, die da Berichterstattung machen, das ist völlig unreflektiert, das alles übernehmen. Ja.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man die Verantwortung, man hat es ja noch jetzt zum Teil am Schluss ein bisschen gemacht, auf Individuen herunterbrechen soll, weil es ist ja, das spielt ja trotzdem auch ein bisschen auf dieser Klaviatur, dass Marktteilnehmerinnen, also Besucherinnen von einem Stadion oder sowas, quasi völlige Informationsfreiheit haben und dann dort irgendwie interagieren können, also ein bisschen das Bild des Homo economicus dabei drinnen vorkommt. Ich glaube eher, man muss darüber nachdenken, was man politisch irgendwie machen kann und wo irgendwie politische Rahmenbedingungen die vorgegeben, also die vorhanden sind. Und ich glaube, die FIFA ist ja ein gemeinnütziger Verein aus der Schweiz, also man muss ja vielleicht überlegen, ob man nicht auch auf die Schweiz Druck ausüben kann, denen einfach einerseits nahe liegt, dass diese ganzen Steuergeschenke, die da gemacht werden und dann das Orientieren an der FIFA, das Politik für die FIFA quasi gemacht wird, ob das einerseits der goldene Weg ist. Und ich glaube, das Zweite ist, man muss sich überlegen, ob das sein kann, dass irgendwie das weltweite Organisieren von Fußball oder von Sportgroßveranstaltungen eigentlich nicht auch Aufgabe der öffentlichen Hand war, bis zu einem gewissen Grad, weil es ja trotzdem ein Massenphänomen und ob da nicht sinnvoller war, dass man da irgendwie supranationale, also so weltweite agierende Organisationen oder Einrichtungen schaffen kann, die da bis zu einem gewissen Grad wirklich demokratisch legitimiert sind und nicht wie, also die Katar zum Beispiel, dieser Bin Hammam, glaube ich, hat dieser katarische Fußballpräsident der Kassen, der alles geschmiert hat, was nicht irgendwie, wie bei drei irgendwie weg gewesen ist. So, ja? Und ob man da nicht irgendwie mehr intervenieren muss und da nicht irgendwie mehr eingreifen muss, ob da nicht irgendwie ein bisschen mehr politische Verantwortung vorhanden ist und nicht jetzt irgendwie nur bei den Konsumentinnen und Konsumenten, weil ich gar nicht die ganze Information darüber habe, als wir schien, wo da betrieben wird.
Ich stimme zu, aber möchte trotzdem nochmal es nicht ganz abrücken davon. Also noch sind wir ja noch nicht so weit, aber ich sehe diese Entwicklung auf uns zukommen. Wir sehen es ja schon in anderen Bereichen. Alleine, wenn wir uns die Übertragungsrechte anschauen. Ja, dass wir heuer 2018 noch im ORF die Übertragung schauen können. OE24 hat es übrigens auch jetzt übernommen, was ja völlig absurd ist. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Der ORF hat mittlerweile das Match mit Sky, einem Bezahlfernsehen, verloren, was die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga betrifft. Die Saison 2018-2019 ist im ORF nicht mehr zu sehen. Das kann natürlich auch schon mittelfristig auch die Fußball-Weltmeisterschaften betreffen. Und dann wird es natürlich extrem prekär, weil viele, die das natürlich schauen wollen, dann gar nicht mehr die Möglichkeit haben, beziehungsweise sich nur noch an Orten einfinden können, wo sie wieder Konsumpflicht haben, also in Lokalen und so weiter, die sich wiederum diese Sky oder andere leisten können, dass dann sozusagen so enorm eingeengt wird. Ich betone das auch deshalb so, weil das natürlich auch den Aspekt des Ungehorsams ein Stück weit in Erinnerung ruft. Ich kann mich erinnern, das war eines meiner letzten Jahre in Kamerun, habe ich mir dort den African Cup of Nations angeschaut, also nichts anderes als die Europameisterschaft auf Afrikanisch. Ja. Und da war, weiß ich noch, das war das Finalspiel und da wurde permanent unten in seinem Ticker eingespielt, Äthiopien ist illegal, überträgt das illegal, die haben gar keine Rechte gekauft und so weiter. Die haben sich nichts, wie man salopp sagt, geschissen. Die Äthiopier haben einfach das Signal gekappt, haben das eingespielt in ihr staatliches TV-Programm und haben gesagt, was immer für Sanktionen kommen. Ja, das heißt, das ist ja schon fast, also da nimmt ja schon fast die Hacking-Kultur Einzug in diese millionenschwere Welt der Übertragungsrechte. Und ich meine, auch da sehe ich eine Möglichkeit, vielleicht mal eines Tages zu sagen, also wir wollen dieses System so nicht mehr. Und ich glaube, dass da noch eine ganze Menge spannender Fragen auf uns zukommen.
Also da wollte ich auch anschließen, weil Sie das Thema Übertragungsrechte angesprochen haben. Wer bestimmt das eigentlich? Und ich bin auch der Meinung, dass irgendeine Institution hergehört, von mir aus sogar vom Staat gelenkt, die das mehr kontrolliert und die eigentlich mehr das Sagen darüber hat, weil letztendlich ist der Fußballsport eigentlich ein Volkssport, der einfach auf der Nationalität auch sehr stark ausgetragen wird, und das ist ja ein Massenphänomen, wie man neulich erst im Rundfunk auch wieder gehört, man könnte das sogar sagen wie ein großes Lagerfeuer, wo halt viele Leute zusammenkommen und die sind im Normalfall in einer friedlichen Existenz da. Also dass das irgendwo politisch noch mitzusteuern wäre, ist auch meine Ansicht.
Also ich will hier nicht für den ORF eine Lanze brechen, aber nichtsdestotrotz, dass der ORF immer wieder auch bei internationalen Großereignissen um die Übertragungsrechte kämpft, resultiert ja genau aus dem Verständnis für das öffentliche große Interesse. Darum glaubt ja auch der ORF Jahr für Jahr wieder die Übertragungsrechte für die Formel 1 kaufen zu müssen, weil das öffentliche Interesse in Österreich so groß ist. Es kann hinterfragt werden. Was die Bundesliga betrifft, so ist sozusagen die Bundesliga ist eine eigene Organisation, ja, die ein Interesse hat, da auch mitzuschneiden und hat eine Entscheidung getroffen, eben diesmal nicht für den ORF.
Da nochmal anzuschließen, mit dem Druck, von wo soll der kommen. Ja? Also ich wehre mich immer grundsätzlich, so alles auf die Konsumenten herunterzubrechen, weil das ist so eine Geschichte wie die neue Aktion Linz bleibt sauber. Sollen wir uns jetzt alle ein Schürzerl umbinden und mit dem Besal und mit dem Schaufall gehen, weil die Stadt Linz es nicht schafft, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, auf der Landstraße bitte einmal die ganzen Haltestellen zu reinigen. Wieso soll ich auf mein Auto verzichten, wenn ich durch den Dreck stapfe? Aber die Geschichte ist einfach, ich meine, das war so ein super Beispiel, ja, mit diesem Public Viewing. Das beste Public Viewing aller Zeiten, und ich wohne jetzt wieder in Wien, ja, habe ich in Linz erlebt, das war das erste Public Viewing am OK-Platz. Ich mir dachte, ich bin auf einem anderen Stern. Das war so lustig. Und im vergangenen Jahr gehe ich ins AKH, denke ich mir, da sind ein paar klasse Spiele, schaue ich mir an, war genau diese Geschichte.
Das ist alles
abgegrenzt mit dem Ding. Haben wir gedacht, interessant, mit mir nicht, drehe mich um, sitze mich vor meinen Rechner und schaue mir die Standardkommentare an, habe ich mehr gerade, sitze halt wie der einsame Böslingberg-Zwerg da in meiner Bude. Ja, also sexy ist das nicht. Wenn du willst, das war mein Aufstand. Ja, geht die Heidi Pence nicht zum Public Viewing. Na, das wird die FIFA aber ordentlich kratzen. Gell? Also bitte, ich bestehe auf meinem Spaß. Man sucht ja seinen Fußballclub nicht aus. Ja? Ich habe in London gearbeitet, ja, und meine Freunde waren bei Chelsea. Vor Abramowitsch, müsste ich sagen, ja. Und dort ist es aber eine Familienfreude. Familien, gesamte Familien haben dort Saisonkarten. Du kriegst keine Saisonkarten, ja. Und du sitzt hinterm Tor, ja, und der schießt da und du hoffst nur, wo kann ich eine Wiederholung sehen, ja. Also, und waren Liverpool 60 oder 80.000 Leute in Australien You'll Never Walk Alone singen, dann möchte ich nicht, dass Real Madrid gewinnt, obwohl ich hoffe, wenn Liverpool verliert, singen sie es auch. Ja. Also ich verzichte nicht auf diese Freude durch nichts und niemanden, und da habe ich nur einen kleinen Kritikpunkt zum Journalismus. Wenn man sich die heutigen Redaktionen anschaut, ja, wo Journalisten in Österreich auf diesem kleinen Markt schauen müssen, wo sie überhaupt bleiben, wann sie aus der Redaktion ausfallen. Wo möchte er denn hingehen, wann er beim Standard ausfällt? Ja. Schau da bitte die ganzen frustrierten Ex-Chefredakteure an. Nein. Also ich bestehe auf meiner Freude und ich will die FIFA wieder durch den Kakao gezogen wissen.
Sie ist unsere Mikrofonabnehmerin kurz auftaucht. Gibt es jemanden, der gleich möchte? Vielleicht, ich finde das wichtig, das war jetzt, glaube ich, ganz ein gutes Beispiel, was ihr Fußball sein soll. Die ganze Emotion haben Sie da jetzt so super rübergebracht, und die Frage ist ja, ob das nicht einfach wirklich kaputt gemacht wird durch dieses viele Geld und durch durch dieses Public Viewing, wo dann keiner mehr hingeht, kann es natürlich zerstört werden. Du hast das ja kurz angedeutet, was ist mit den Vereinen, die das Geld dann nicht haben, und ja. Also ich hoffe sehr, dass das nicht so bleibt, weil das ist ja, oder? Deswegen gibt es Fußball oder was auch immer. Mhm.
Also wenn ich mir jetzt meine Lieblingsmannschaft anschauen würde, also der FC Barcelona in der La Liga, das muss ich mir auf der Zone anschauen. Und da steckt ein ganz klarer Milliardär dahinter, dem egal ist, wie er das Geld einpumpen muss, bis er das Ganze dann auf ein größeres Standard, wo er dann einen Gewinn macht, das ist ihm egal. Und dass er natürlich dort ein bloßes Produkt bekomme, ist logisch. Eine kritische Berichterstattung, selbst wenn es dann mal so ein Feature gibt oder Dokumentation, eine kritische Berichterstattung kann er mir noch nicht wünschen, weil das würde natürlich dann dem Geld widersprechen, wenn ich das Produkt beschmutze mit Kritik, mit investigativem Journalismus. Und wenn ich dann jetzt mit dem ORF das Gerede, dass die im Grunde jetzt fast schon nicht mehr mitbieten können bei gewissen Sportarten, ja, in Zukunft ist das vielleicht schon auf die Bundesliga der Saison. Also wenn das dann alles dann verschwindet im Bezahlfernsehen, was ja eigentlich an sich macht vielleicht Sinn, okay, ist halt Kapitalismus, wenn man so mal schauen will, sollte man dafür zahlen. Wenn man es ganz anders machen würde, dann muss man aber die Rahmenbedingungen komplett ändern. Weil diese Summen, finde ich auch nicht, dass das der ORF ausgeben sollte. Wenn, dann muss man schauen, dass man die Summen gar nicht mehr so in dieser Höhe aufbringen muss, wenn das überhaupt ein Volkssport ist oder wenn das für den Maßen interessant ist. Wenn es wichtig ist, dass die öffentliche Hand da, oder, dass es über den Bildschirm läuft, dass es jeder beobachten kann, dass es nicht in einer schwarzen Ecke abläuft wird und jeder das Schindluder treiben kann. Also das ist ja auch ein demokratisches wichtiges Ding, so, dass jeder das beobachten kann.
Der FC Barcelona ist ein super gutes Beispiel für Korrektivmöglichkeiten, die jetzt nicht unbedingt im Inneren des Fußballs selbst angesiedelt sind. Lionel Messi, und das ist sehr, sehr mutigen spanischen, also wirklich mutigen spanischen Journalisten zu verdanken, die monatelang und wenn nicht länger investigativ da dran waren, die nachweisen konnten, in welcher zig Millionen Höhe Lionel Messi beim FC Barcelona Steuern hinterzogen hat. Ja, das wird natürlich in Spanien deshalb auch besonders virulent gesehen, weil der Staat de facto im Dauerbankrott steht, ja, dort sozusagen alle Sozialsysteme zusammenbrechen und der Fiskus sich fragt, wo können wir Geld herkriegen. Ja, das ist das eine. Der FC Barcelona wurde aber auch, und auch das ist kritischem Journalismus zu verdanken, ich glaube in der letzten Spielsaison vom Transfermarkt ausgeschlossen, weil der FC Barcelona de facto schmutzige Hände bekommen hat durch unsaubere Transfere, genauso so von Jugendlichen oder Minderjährigen in der Akademie, was total regelwidrig war, wo es auch ein Korrektiv gibt. Und das heißt, es gibt ja diese Korrektivsysteme und das ist zum einen natürlich dem Journalismus zu verdanken, aber andererseits auch der Justiz, wenn man so will. Ja.
Bitte.
Was mich so zuversichtlich macht, ja, bei dieser ganzen Riesengeschichte ist einfach, genauso wenig, ja, wie man sagen kann, wie ein Spiel ausgeht. Denke ich mir, es kommen oft so eben, also ich möchte den Journalismus, ja, ich möchte auch den kritischen Journalismus nicht auslassen, ich möchte nur, dass die Menschen, die da arbeiten und sie engagieren, auch bezahlt werden. Ja. Ja. Ich möchte nicht immer diese freiwilligen Arbeit, die dann schulterbeklopft wird. Die Leute, die dafür bezahlt werden, sollen sie ordentlich einsetzen, wie jeder andere in seinem Job. Ja. Aber worauf ich immer so hoffe, ja, wie bei dem Spiel, ja, wie AC Milan gegen Liverpool. Ja. Die sind hinten gelegen und dann haben sie einfach gewonnen. Ja. Und ich meine, das hat Saft und Kraft. Und ich denke mir, die FIFA, die wird sich nur schön anschauen. Ja? Da kommt einfach von allen Ecken und Enden und durch das Internet und die sozialen Medien kannst du ja kaum mehr was unter der Decke halten. Schon, begrenzte Zeit, aber nicht auf ewig. Ja? Und ich meine, das ist dann einfach unglaublich lustig, die bösen Buben zu buserieren.
Ja? Stimme völlig zu. Ja. Macht großen Spaß.
Ja, wir sind fast am Ende angelangt. Gibt es noch Fragen, Beiträge? Ja, unbedingt.
Gerade dort, der glaube ich die höchsten Gehälter zahlt, und ich wundert mich jetzt mal wieder, ich bin ein Fußballfan, aber ich stehe dem Ganzen schon sehr kritisch gegenüber. Warum geht Beispiel jetzt England, der englische Fan eigentlich nur ein Stadion. Die Spieler dort verdienen am halben Tag das, was der ins Stadion geht, was der das ein ganzes Jahr verdient. Aber die Begeisterung ist da. Aber warum spielen die da noch mit? Du hast gesagt, der Fan könnte das Korrektiv sein bei der ganzen kapitalistischen Ausfertigung da. Also ich sehe das nicht. Also Spitzenfußball, ganz wurscht, ob du in Spanien schaust oder sonst wo, ist mit massivem Kapital gefördert. Und der Fan spielt dort mit dieser Begeisterung, ganz wurscht, ob es Liverpool ist oder sonst wer. Also ich frage mich schon, warum spielt der da mit?
Naja, weil der Fußball, und er wird ja nicht umsonst so oft mit Religion verglichen, natürlich wahnsinnig wirkungsmächtig ist. Fußball, und da können auch Sie sich wahrscheinlich nicht ausschließen, darum sind Sie trotzdem noch immer Fußball. Fußball schafft Identifikation, er schafft soziale Bezüge. Man hat immer das Gefühl, der Verein wird zur Familie. Ja? Darum ist ja auch die Niederlage so wichtig, weil man dann gemeinsam leiden kann. Ja? Also ein Verein, also nichts wichtiger für die Bayern, als wie es jetzt an diesem Wochenende war, zu Hause 4:1 zu verlieren. Ja? Weil es genau das ist so eine Art von Normalitätsproduktion, und Fußball hat ja die Faszination, auch weil es ein Spiel ist, das permanent offen ist. Man weiß ja zu Beginn einfach nicht, wie es ausgeht. Ja? Und wenn es ein 0-0 ist, dann können wir uns wenigstens nach 90 Minuten anschauen, wie fad es war. Ja? Das ist natürlich wahnsinnig wirkungsmächtig, und Sport oder wie auch vieles andere, auch die Kultur, die ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Wir kennen sie auch gar nicht anders, als nur mehr noch durch diese mediale Verstärkung. Ja, es kann natürlich sein, irgendein Regionalligaverein, 322 Zuschauer, da wird noch Fassbier ausgeschenkt und Frankfurter Würstel, auch das ist ein Erlebnismoment. Ja. Da sind die großen Kameras nicht dabei. Aber das zum Erlebnis zu machen, da auch Traumwelten zu produzieren, ja, das ist diese Stärke, und deshalb ist auch der Fußball über diese mediale Verstärkung als Wirtschaftsfaktor ganz vorne. Ja?
Also als Blau-Weiß-Linz-Anhänger leide nicht nur unter den Niederlagen, die wir zurzeit erleiden, aber auch unter dem vielen Geld, was in das Stadion investiert worden ist. 35 Millionen Euro wurden ausgegeben. Wir sitzen jetzt 900 Leute im Stadion, ähnlich wie in Klagenfurt, wo es. Und jetzt kommt der Vorstadtclub, möchte in ein Naherholungsgebiet beim Bichlinger See alles umbauen, Wiesenecker, alles ausreißen, ein riesen Stadion machen, eine Straße muss gebaut werden und alles. Ne? Eine Schottergrube hat man irgendwann einmal verhindern können, die Umweltschützer und sonstige, aber vielleicht können jetzt die Fans auch den Stadionneubau verhindern. Natürlich bin ich der Überzeugung, dass wir ein richtiges Fußballstadion Linz brauchen. Ja, da kann auch der Vorstadtclub eins haben und Blau-Weiß Linz auch. Wir können zwei Stadien bauen. Ne? Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass man dann, es gibt einen Landtagsbeschluss und einen Gemeinderatsbeschluss für jeweils 10 Millionen Euro für dieses neue Stadion, für diesen Vorstadtclub. Dann ist es eh wieder Linz-Club. Und warum tut man dann bei der Kultur? Das Geld nimmt man der Kultur weg. Das Geld nimmt man der Bildung weg. Das nimmt man den Kindergärten weg. Ne? Weil die Kinder brauchen kein Fußballstadion. Oder dürfen vielleicht sogar gratis einige. Aber Bildung brauchen sie eh keine, weil da wird ja was aus ihnen, werden sie kritisch vielleicht. Also das ist das, was mir fürchterlich schüren, wo ich leiden muss. Dass da Gelder in die Hand genommen werden können und viele andere Gelder, die man wirklich notwendiger braucht, in private Hände, weil nichts anderes ist, ein Fußballclub ist ein privater Verein, der wird dann gefördert und gesponsert von der Politik.
Also man kann der Stadt Linz angesichts des enormen Sparpakets, was ja wirklich teilweise dramatische Reduktionen in vielen sozialen und anderen Bereichen zur Folge hat, kann man ja eines nicht vorwerfen, nämlich dass er sich beim Fußball der kapitalistischen Verwertungslogik anschließt. Ich habe zuletzt vor wenigen Tagen mit Sportstadträtin Karin Hörzing, also Vizebürgermeisterin und Sportstadträtin Karin Hörzing telefoniert, weil ich sie zu mir in eine Sendung zum LASK-Stadion einladen wollte. Sie sagt, sie kommt nicht, weil es gibt kein Projekt. Der LASK hat das an die Medien transportiert, hat wunderschöne Photoshop-Bilder am Bichlinger See veröffentlicht, aber das Projekt liegt ganz einfach nicht vor. Also das heißt, wir reden da in Wahrheit im Augenblick von warmen Eislutschern, aber ich gebe da natürlich recht, dass für Sport in Linz nicht offensichtlich, aber in vielen anderen Städten natürlich enorme Summen ausgegeben werden, oft beim Fußball mit dem Ergebnis, dass wie in Klagenfurt am Wörthersee dann ein weißer Elefant rumsteht.
Ja. Eine kurze Frage
ganz
noch.
Ganz kurz zum Abschluss.
Weil es im Raum steht, diese Boykotts stehen ja auch im Raum. Welches Potenzial siehst du im Boykott, wenn man das machen würde? Deine Meinung?
Also jetzt auf die Fußball-WM 2018 bezogen, sehe ich kaum mehr Chancen. Es werden in Summe 1,7 Millionen Tickets ausgegeben für die, ich weiß nicht, knapp 60 Spiele. Da ist der Großteil bereits verkauft, also über den Ticketverkauf kann man nicht mehr boykottieren. Ja, ich glaube nach wie vor, dass einerseits viel Arbeit notwendig ist in der Bewusstseinsbildung, politische Bewusstseinsbildung, Druck erzeugen, Kapitalismuskritik einfach auch voranstellen. Fußballleidenschaft resultiert daraus, dass man eben das nicht einfach nur dem Monster auf dem grünen Rasen zum Fraß verwerfen will. Es gibt eine ganze Menge Organisationen, es gibt Fanclubs, es gibt in Linz eine Vereinsszene, es gibt in Wien Vereinsszenen, auch anderswo. Es gibt übrigens auch in Salzburg eine sehr, sehr kritische Vereinsszene gegen Red Bull Salzburg und viele andere mehr. Man kann sich ja auch mal zusammentun, man kann Veranstaltungen wie diese machen, um letztendlich auch aufzuzeigen, wir sind ja gar nicht so wenige, die den Fußball lieben, die einen tollen Fußball erleben wollen mit all seinen abwechslungsreichen, emotionalen Höhen und Tiefen, aber wir wollen eben den Fußball nicht dem Kapitalismus ausschließlich zum Fraß verwerfen.
Ein schönes Schlusswort. Ich lade Sie alle ganz, ganz herzlich ein, in einem Monat einfach die Fußball-WM zu genießen. Das hat man ja im Hinterkopf, dass das nicht nur alles rosarot und perfekt ist, aber ich glaube, man soll es trotzdem einfach genießen und mitfeiern und mitleiden und ja, einfach mit dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil es ja noch ein bisschen Zeit ist, darf ich Sie noch zu weiteren Veranstaltungen in Kerpersalon einladen, weil da ist ja noch ein Monat Zeit, wo Sie noch was anderes tun können. Am Mittwoch, am 16. um 19.30 Uhr, findet hier der Vortrag als Kepler-Salon zum Thema Zwischen über das Raten zwischen Denken, Sprache und Welt statt. Da ist die Philosophin Aloysia Moser zu Gast. Und in einer Woche, am Montag, nein, zwei Wochen, Montag 28. In zwei Wochen, Montag 28. Nächste Woche ist ja dann Pfingsten. Um 19.30 Uhr steht dann das Thema Achtung Steinschlag am Programm. Asteroiden und Meteoriten, tödliche Gefahr und Wiege des Lebens. Alwin Schönberger, Wissenschaftsjournalist, wird über dieses Thema hier sprechen. Ja, und wenn Sie sonst noch wissen wollen, was so auf Sie zukommt, die Programme haben Sie ja schon gesehen, diese grünen. Sie können sich aber auch eintragen in unseren Verteiler. Dann bekommen Sie das zugeschickt per Mail oder per Post, wie auch immer Sie das möchten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen, für die tolle Diskussion. War sehr, sehr interessant und spannend heute. Und vor allem bei dir, Martin, für deinen Input, deine Beiträge und dein vielköpfiges Monster, das du uns da heute vorgeführt hast. Dankeschön.